dieses 12. Kapitel jetzt auch möglichst schnell zum Abschluss bringen, damit wir noch im 13. Kapitel die wichtigsten Linien entfalten können. Also, es ist uns klar, das ist der letzte öffentliche Auftritt Jesu vor der Kreuzigung. Und es dreht sich alles um diese Frage der unterschiedlichsten Bekenntnisse. Das teure Bekenntnis der Maria, das lebende Bekenntnis des Lazarus als anstößiger Gottesbeweis, das prophetische Selbstbekenntnis Jesu, der auf dem Esel einreitet, die vielen öffentlichen Lippenbekenntnisse, die darauf zum großen Teil nur oberflächlich reagieren, und dann eben die Bekenntnisse des Unglaubens. Denn nachdem Jesus jetzt diese Gegenüberstellung von Licht und Finsternis vorgelegt hat, berichtet Johannes von zwei Reaktionen. Einmal ist es der prophezeite Unglaube. Vers 37, da heißt es, und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, also damit ist noch einmal zurückgegriffen auf all die Zeichen, die im Johannesevangelium exemplarisch berichtet werden und über die uns ja Herr Dr. Solter heute Vormittag unterrichtet hat, dass all diese Zeichen hier nochmal im Blick sind. Obwohl er diese Zeichen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Und der Evangelist macht deutlich, das ist auch gar nicht verwunderlich. Denn so haben es die Propheten angekündigt. Und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 53. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und aus Jesaja 6, Vers 9, wo gesagt wird, dass Gott in seinem Gerichtshandeln die Augen der Ungläubigen und ihre Herzen, die Augen verblendet und ihre Herzen verstockt hat, als richtende Antwort Gottes auf den Unglauben der Menschen. Und dann wird diese zweite Gruppe geschildert. Im Unterschied zum prophezeiten Unglauben ist es dort das, was ich feigen Unglauben nennen würde. Vers 42, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, heißt es zum einen. Und wir haben das ja gerade im Johannesevangelium, dass der Evangelist immer wieder den Glaubensbegriff in unterschiedlichen Schattierungen verwendet und Glauben auch als Scheinglauben, auch im Sinne von Scheinglauben verwenden kann, den Begriff. Und so weiß man dann nicht immer, wenn da vom Glauben die Rede ist bei diesen Leuten, glaubten sie nun wirklich oder glaubten sie nicht? Wir wissen ja von zwei Oberen, Josef von Arimathea und Nikodemus, die dann sich wirklich zu dem Gekreuzigten und schon Gestorbenen noch bekannt haben. Das sind die beiden, die wir namentlich kennen. Aber hier ist eben offensichtlich noch von anderen die Rede, von vielen, die aber dann doch Furcht davor hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Das heißt, aus der jüdischen Gottesdienstgemeinschaft. Und das war ihnen dann doch zu riskant. Und Johannes nennt auch die Begründung, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Das ist eine Gefährdung, ich denke, in der wir alle mehr oder weniger stehen, weil die Menschen eben sichtbar sind und Gott unsichtbar ist. Und weil die Menschen uns öffentlich verspotten, Gehälter kürzen oder Schlimmeres zufügen können und Gott für unseren Blick nicht immer so direkt eingreift, obwohl wir wissen, dass er das kann und obwohl er es auch oftmals tut. Das ist unser großes Problem. Suchen wir die Ehre bei Menschen oder suchen wir die Ehre bei Gott? Wir dürfen uns darüber freuen, wenn Menschen uns loben, wenn Menschen das auch öffentlich würdigen, was wir Gutes tun in unserem Beruf oder an anderer Stelle. Das ist keine Schande. Aber die Frage ist immer, was machen wir, wenn es zum Konfliktfall kommt? Wenn es um Lieben oder Hassen geht? Um eine Entscheidung für die eine oder die andere Position? Dann zeigt sich, wes Geistes Kind wir sind und was in unserem Herzen ist. Das ist eine Gefährdung, die Ehre bei Menschen zu suchen und nicht die Ehre bei Gott. Und wir werden morgen in Johannes 15 sehen, wie schnell es zu diesem Konflikt kommen kann. Und dann schließt dieses Kapitel mit einer interessanten Formulierung. In Vers 44 wird das eingeleitet. Jesus aber rief. Und vielleicht erinnern Sie sich an eine andere Bibelstelle, in der davon die Rede ist, dass Jesus ruft, nämlich in Johannes 7, Vers 37. Auch da ist die Rede davon, dass Jesus ruft, als er einlädt, als er zum Glauben, zum Heil ruft. Da heißt es auf dem Laubhüttenfest. Am allerletzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürst, der komme zu mir. Und hier macht der Evangelist Johannes nochmal deutlich, noch einmal die Einladung auf den Punkt gebracht. Noch einmal der Ruf hinaus geschrien ins Land. Noch einmal zum Abschluss dieses öffentlichen Auftrittes Jesu ein letzter Ruf zum Glauben. Er rief. Und das ist wie eine Zusammenfassung der Botschaft Jesu. Er rief. Und in diesem Ruf wird noch einmal deutlich, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, also nicht nur an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Jesus und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und dann kommt nochmal das Licht. Ich bin in die Welt gekommen als Licht. Da steht in manchen Übersetzungen als ein Licht, aber das ist missverständlich. Man sollte lieber übersetzen als Licht, so steht es da auch im Urtext. Damit wer als im Sinne von als Licht, als das Licht. Steht überhaupt kein Artikel, wäre bestimmt noch der Unbestimmte. Damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das Licht der Rettung. Und dem Licht der Rettung stellt der Herr Jesus die Finsternis des Gerichts gegenüber. Ab Vers 47. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich wörtlich verwirft, und wenn ich Jesus links liegen lasse, bedeutet das im Ergebnis das Gleiche. Wer mich verwirft und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Und je mehr wir von Christus gehört haben, umso gravierender und folgenschwerer ist unser Unglaube. Und dann betont der Herr noch einmal die Autorität des Vaters, die hinter ihm steht, die dieses ganze Kapitel durchzieht. Immer steht die Autorität des Vaters hinter Jesus. Das ist ja auch durch dieses Donnern so deutlich hervorgehoben worden. Sagt Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist, nun kommt der Ausdruck, das ewige Leben. Das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Also zwischen Jesus und dem Vater passt kein Blatt Papier. Das ist eine völlige Einheit, in der der Sohn auch im Namen des Vaters reden darf. Und damit endet dieses Kapitel der Aufforderung zum öffentlichen Bekenntnis. Und dann schaltet der Evangelist um. Dann werden wir aus dem grellen Licht der Öffentlichkeit hineingeführt, in die vertrauliche Atmosphäre und der öffentlichen Herausforderung zum Bekenntnis folgt jetzt die interne Aufforderung zur Liebe. Wir werden das nicht mehr in der gleichen zeitlichen Intensität wie das erste Kapitel besprechen können, aber ich hoffe doch, dass einige Grundlinien noch deutlich zu machen sind. Und Sie finden dazu ja auch auf der Rückseite Ihres Zettels eine Gliederungshilfe, die den ganzen Zusammenhang transparent machen soll, durchsichtig. Da geht es einmal um bewiesene Liebe, das neue Beispiel, dann um verratene Liebe, die Schuld des Judas, um gelebte Liebe, das neue Gebot und um die gefallene Liebe, das Scheitern des Petrus, wenn auch dieses Scheitern nicht das letzte Wort behalten darf und wird. Vier Abschnitte. Der erste ist der am ausführlichsten darzustellende. Johannes 13, 1 bis 20, bewiesene Liebe, das neue Beispiel. Ich habe diesen Abschnitt in vier Paragraphen nochmal unterteilt, damit Sie es besser auf einen Blick haben. Da steht am Anfang in den Versen 1 bis 5 die schockierende Zeichenhandlung. Es geht los mit der Überschrift über dieses ganze Kapitel. Da heißt es vor dem Passafest, aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Das Wort, was da steht, heißt im Grunde, dass er hinüberginge aus der für uns sichtbaren in die für uns noch unsichtbare Welt. Aber Jesus ist eben nicht direkt den Weg der Himmelfahrt gegangen. Es hätte ja auch, wenn die Passion nicht geschehen wäre, sozusagen eine Entrückung geben können und dann wäre dem Herrn die ganze Not erspart geblieben. Aber wir hätten auch keine Chance gehabt, unsere Sünde loszuwerden. Und dann heißt es hier, Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das steht eigentlich wörtlich bis zur Vollendung. Er vollendete seine Liebe. Er blieb in seiner Liebe ihnen völlig treu. Es kennt der Herr die Seinen. Wie er die Seinen liebte, so liebte er sie bis zum Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da waren ja die ganzen Verhandlungen bei Judas schon längst gelaufen. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Also Jesus ist sich seiner Position immer voll bewusst. Er weiß, was jetzt geschehen wird. Er weiß, wer er ist, der Sohn Gottes. Er weiß, dass seine Verherrlichung in dieser zweifachen Weise unmittelbar bevorsteht. Also er ist sich dieser vollen göttlichen Würde in uneingeschränkter Weise bewusst. Und das macht umso schockierender, was danach folgt. Da, also als er das alles wusste, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Krasser kann man diesen Gegensatz nicht darstellen. Er, der von Gott kommt und der zu Gott geht und der weiß, dass er Gott ist, er tut diesen, ja, Sklavendienst. Das war ein Dienst in Sklaventagen, die sich dann ja auch entsprechend kleideten. Auf den staubigen Straßen bekamen die Leute, die meistens ohne Strümpfe gingen, staubige Füße. Es war üblich, dass man dann als freundlich, höfliche Geste dann ihnen die Füße wusch. Dafür hatte man Sklaven, dafür hatte man Bedienstete. Und Jesus tut diesen Dienst. Ich kann mir vorstellen, dass den Jüngern wirklich Augen und Mund offen gestanden haben, dass sie überhaupt nicht kapiert haben, was hier passiert. Und damit macht Jesus schon deutlich, in dieser schockierenden Zeichenhandlung, was der Schlüssel seiner Liebe ist. Der Schlüssel der Liebe Jesu ist Demut. Es geht nicht ohne Demut, sich in dieser Weise zum Sklaven aller zu machen. Und Jesus tut das. Heute Morgen hat Bruder Soltau gesagt, Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Und das tut er auch in dieser Situation. Er stellt alles auf den Kopf. Alle Koordinatensysteme kippt er um an diesem grünen Donnerstag. Aus dem Zusammenhang können wir schließen, dass es sich hier um jene Situation handelt, in der Jesus auch das Abendmahl eingesetzt hat. Johannes muss das alles nicht im Einzelnen noch entfalten, weil es die anderen Evangelisten ja schon getan haben. Die haben wir wieder eher ergänzt. Und er schreibt das, was die anderen nicht geschrieben haben. Interessant, dass sie das nicht geschrieben haben. Warum der Heilige Geist ausgerechnet dem Johannes vorbehalten hat, dieses noch anzufügen. Der Schlüssel zur Liebe Jesu ist Demut. Und so, wie man das bei der Maria noch nachvollziehen konnte, in Bethanien bei der Salbung, dass sie mit ihren Haaren die Füße Jesu abtrocknet, gewissermaßen. So hat Jesus hier fast die gleiche Haltung eingenommen. Er trocknet und wäscht erst und dann trocknet er die verschmutzten Füße seiner Leute. Und sehen Sie, wie es weitergeht. Da kam er, also er machte so die Runde, der Herr, da kam er zu Simon Petrus. Verse 6 bis 11 gehören zusammen. Die Frage ist, was brauchen wir von Jesus? Und Petrus sagt natürlich was. Ist auch nicht vorstellbar, dass Petrus in dieser Situation den Mund gehalten hätte. Der hat fast in keiner Situation den Mund gehalten. Hat ihn sich dann auch immer entsprechend verbrannt. Also da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Aber wissen Sie, Petrus hat ein Herz. Die anderen sitzen da und gucken und wissen nicht. Und er sagt's wenigstens. Er sagt, was die anderen denken. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren, Petrus. Du wirst es mal verstehen. Und was sagt Petrus dann? Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Lass das. Das ist nicht angemessen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Damit sagt Jesus praktisch, wer nicht von mir gewaschen ist, das heißt das eigentlich, wer nicht von mir gewaschen wird, der kann nicht in Gemeinschaft mit mir leben. Das bedeutet es. Petrus versteht die ganzen verborgenen Zusammenhänge noch nicht, haben wir heute bei Soltau in Johannes 11 auch gesehen. Öfter dieses Unverständnis, aber es wird erklärt, es wird dann irgendwann deutlich. Und schauen Sie, da reagiert er so großartig. Und Jesus sagt das, wenn du nicht von mir gewaschen wirst, hast du keine echte Gemeinschaft mit mir. Und das will Petrus natürlich um jeden Preis vermeiden. Da sagt er, also Herr, nicht nur die Füße, sondern die Hände und das Haupt, alles. Ne? Also wenn das nötig ist, um Gemeinschaft mit dir zu haben, dann geh lieber auf Nummer sicher und wasch mich ganz. Und da sehen wir das Herz des Petrus. Er will unbedingt Gemeinschaft mit Jesus haben. Das will er. Und das hat den Herrn bestimmt gefreut in dieser Situation. So, und was sagt Jesus ihm dann? Dann spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, hier könnte man eigentlich auch übersetzen, wer gebadet ist, bedarf nichts, als dass ihm noch die Füße gewaschen werden. Denn wer gebadet ist, ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Hier unterscheidet Jesus, da werden auch zwei verschiedene griechische Verben verwendet. Hier unterscheidet Jesus zwischen zwei verschiedenen Waschungen, zwischen Baden und Waschen, wenn Sie wollen. Und da sagt Jesus so, wer einmal gebadet ist, könnte man am besten übersetzen, weil das vom Bild her dieses Umfassende deutlich macht, der ist ganz rein. Wer einmal am ganzen Leib gebadet ist, Petrus, der ist ganz rein. Was immer wieder geschehen muss, ist die Waschung der Füße. Und ich denke, uns ist jetzt dieses Bild klar, was Jesus hier braucht. Jesus sagt, es geht darum, dass du einmal gebadet wirst. Es geht darum, dass dir einmal deine ganze Sündenschuld vor Gott vergeben wird. Es geht darum, dass du gerecht gesprochen wirst, durch den Glauben an Christus von Gott angenommen und gerechtfertigt. Es ist ein totaler Unfug, wenn immer behauptet wird, man muss sich jeden Tag wieder neu bekehren. Sondern die Heilige Schrift macht deutlich, es gibt eine Linie. Es gibt eine Linie zwischen gerettet und verloren, zwischen bekehrt und nicht bekehrt, zwischen Glauben und Unglauben. Es gibt ein Diesseits und ein Jenseits der Rechtfertigungslinie. Und einmal müssen wir gebadet werden. Einmal müssen wir uns vor Christus beugen und zugeben, dass wir den Herrn brauchen. Das ist bei manchem die Sache eines Augenblicks, das ist bei anderen ein langer Prozess, von dem sie vielleicht gar nicht sagen können, wo nun der entscheidende Schritt über die Linie geschah, aber im Rückblick wissen sie, es ist geschehen. Mein Leben gehört Christus, ich glaube ihm, ich habe mich vor ihm gebeugt, er ist mein Herr, er hat meine Schuld vergeben, ich weiß keinen anderen Retter als ihn allein. Diesseits und jenseits der Rechtfertigungslinie. So, und wenn das geschehen ist, dann bist du Kind Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was ist dann noch nötig, wenn man einmal gebadet ist? Dass man diese regelmäßige Fußwäsche bekommt. Das ist jetzt nicht auf die weltlichen Zusammenhänge zu übertragen, aber es ist auf die geistlichen Zusammenhänge zu übertragen. Und Petrus, wenn du jetzt einmal mein Kind, das Kind Gottes geworden bist durch den Glauben an mich, dann steht dein Leben auf der Seite Gottes. Aber dann bedarfst du weiterhin der Fußwäsche. Du bedarfst der tagtäglichen Vergebung und die wir im Vater unser bitten, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Darum geht es. Und das meint auch Johannes, wenn er später in seinem ersten Brief an Christen schreiben wird, in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Auch als Christen haben wir noch Sünde. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist der treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das schreibt er an Christen. Und damit macht er deutlich, wir brauchen als Christen beständig die Vergebung unserer einzelnen Sünden. Das ist hier gemeint. Das ist also theologisch ungemein profund, dieser kleine Vers 10, der deutlich macht den Unterschied zwischen der einmaligen Bekehrung, dem einmaligen Kind Gottes werden. Mag das an einem Tag geschehen sein, mag es ein Prozess gewesen sein, aber einmal kommt der Punkt, da bin ich Kind Gottes. Und dem Leben in der täglichen Heiligung, in der immer wieder benötigten Reinigung. Und Jesus sagt, Petrus, du brauchst das, dass du immer wieder von mir gereinigt wirst. Wenn du in einer ungetrübten Gemeinschaft mit mir leben willst, dann bedarfst du der beständigen Vergebung all der einzelnen Sünden, die sich in deinem Leben immer wieder auftun. Und Jesus sagt dann zu den Jüngern, und ihr seid gebadet, ihr seid rein, ihr gehört zu mir. Aber, fügt er dann hinzu, nicht alle. Aber nicht alle. Und schauen Sie, das ist unheimlich, wie in dieser, man könnte sagen, wirklich in dieser intimen Atmosphäre des engsten Jüngerkreises immer wieder noch der Stänkerer Judas dabei ist. Und Er ist, ja, das zieht sich durch in Vers 2. Der Teufel hat dem Judas Simon das schon ins Herz gegeben. Dem Judas Simons Sohn. Oder in Vers 11. Denn er kannte seinen Verräter. Und dann in Vers 18 wieder. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Und dann nochmal dieser ganze Abschnitt von Vers 21 bis 30. Einerseits diese ganz enge, intime Sphäre und Gemeinschaft der Jünger und der Judas sitzt mitten dazwischen. Und dann geht Jesus einen Schritt weiter. Zur Nachahmung empfohlen, was er dort getan hat. Jetzt ab Vers 12, da sagt er nochmal im Hinblick auf diese Fußwaschung, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie auch ich euch getan habe. Und vorher sagt er in Vers 12, als ihn ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder, sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich heute getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Weil ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer, als er, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid, wenn ihr es tut. Zweimal ist vom Tun die Rede. In Vers 15 oder in Vers 17. Natürlich können wir Jünger uns nicht gegenseitig die Füße waschen, in dem Sinn, dass wir uns gegenseitig die Sünden vergeben. Wir können nur vergeben, was ein anderer uns angetan hat. Wir können den Menschen nicht Sünden vergeben. Aber das Fußwaschen wird jetzt ein Symbol für den gegenseitigen, demütigen Dienst, den wir Christen einander tun sollen. Füße waschen heißt dienen. Dienen heißt lieben. Und lieben heißt tun. Lieben heißt tun. Das Richtige tun. Lieben heißt nicht unbedingt sympathisch finden, sondern lieben heißt tun, was dem anderen nützt und dient. Tun. Das meint Jesus hier. Selig seid ihr, wenn ihr es tut, wenn ihr meinem Beispiel folgt. Und so wie bei Jesus die Demut der Schlüssel zur Liebe ist, so ist es auch bei uns. Und wenn es uns so oft an Liebe mangelt, dann wahrscheinlich deshalb, weil es uns an Demut mangelt. Weil wir zu stolz sind. Und zu borniert oft. Und dann geht Jesus einen Schritt weiter und macht deutlich, diese Liebe, das ist kein Schönwetterglaube. Die Liebe kleistert nicht alle Gegensätze irgendwie zu. Diese Liebe ist nicht eine selbsttäuschende Illusion, sondern die Verse 18 bis 20 könnte man überschreiben mit dem Slogan, ganz oder gar nicht. Und dann reißt er nochmal diesen Gegensatz zwischen Judas und dem Rest auf. Das sage ich nicht von euch allen. Also Jesus unterscheidet nochmal ganz deutlich. Da der Judas, da die anderen. Ganz oder gar nicht. Es gibt keinen dazwischen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch aber, ehe es geschieht, also ehe der Judas mich verrät, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin, dass ich wirklich der Gott bin, der alles überblickt. Das ist eigentlich hier damit gemeint. Er bereitet sie alle auf diese Situation vor und er weiß, die Sache mit Judas ist gelaufen. Und er macht damit auch deutlich, was die Gemeinde Jesu Christi bis ans Ende ihrer Tage begleiten wird, dass sie, wie die Reformatoren gesagt haben, ein Corpus permixtum ist. Die Gemeinde ist eine gemischte Gesellschaft. In der Gemeinde gibt es, in der Gemeinde Jesu Christi, nicht in jeder Ortsgemeinde, aber in der Gemeinde Jesu Christi gibt es echte Christen und Scheinchristen. Das werden wir auch in Johannes 15 nochmal sehr deutlich sehen morgen, das Problem des Scheinglaubens. Und so ist schon diese erste Vorschattung der Gemeinde im Jüngerkreis ein Corpus permixtum. Es ist Judas dabei und es sind die anderen dabei. Und ich habe mich lange gefragt, warum sagt Jesus das am Ende dann nochmal, das scheint hier gar nicht herzupassen. Wahrlich, ich sage euch, wer jemanden annimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wie hängt das hier zusammen? Und ich meine, es hängt so zusammen. In den Versen 18 und 19 macht Jesus deutlich die endgültige Trennung von Judas. Da benennt er es nochmal, ganz oder gar nicht, hier ihr, dort er. Und im Gegensatz dazu zeigt er dann in Vers 20 diese innige Verbindung zwischen den Jüngern und ihnen selbst und dem Vater. Einmal die Trennung und auf der anderen Seite, Vers 20, die innige Verbindung. Dieser Gegensatz wird hier in diesen Versen deutlich gemacht. Und die ganze Zeit über ist Judas noch dabei. Und es ist so, als ob ihm von Jesus her noch die Tür offen stehen würde. Aber er geht nicht mehr hindurch. Er ist verfangen in seiner Schuld und er findet den Weg nicht mehr zurück. Und dann kommt dieser zweite Abschnitt, Verse 21 bis 30, verratene Liebe, die Schuld des Judas. Und es wird nochmal von Jesus dieser Ausdruck gebraucht, dass er betrübt sei. Vers 21. Er war traurig. Er war erschüttert über diese Situation. Und dann sagt er, einer unter euch wird mich verraten. Und die Jünger sehen sich untereinander an und sie wissen noch nicht sicher, dass es Judas ist. Und ihnen wird bange, von wem er wohl redet. Das heißt, die haben sich selbst auch wahrscheinlich noch einiger Sünden für fähig gehalten. Die waren nicht hochmütig, zumal in dieser angespannten Situation. Und sie hatten Angst davor, Jesus zu verraten. Die haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Und dann, es war aber einer unter ihnen, unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Das ist bei Johannes immer das Selbstporträt des Johannes. Und damit will Johannes nicht sagen, dass Jesus die anderen nicht lieb hatte. Er hat ja gerade in Vers 1 gesagt, dass Jesus alle seine Seien lieb hatte. Sondern das war sozusagen seine Selbstvorstellung. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Das heißt, ich lebe davon, dass er mich liebt. Haben wir nicht gesagt, den er mehr lieb hat oder so. Und deswegen ist diese Bezeichnung Lieblingsjünger nicht so sehr glücklich. Das sagt man gerne so, der Lieblingsjünger. So, das ist, aber er ist der einerseits aus Demut auch seinen eigenen Namen in seinem Evangelium nicht nennt, der sich aber trotzdem deutlich identifizieren will gewissermaßen für die Leser. Und das ist sein Bekenntnis. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das macht mich zum Jünger, dass er mich liebt. Das macht auch sie zum Jünger und das macht mich zum Jünger, dass er uns liebt. So, und dann winkt Simon Petrus. Also ich nehme an, dass Petrus und Johannes ziemlich eng zusammengearbeitet haben, da sie die beiden Führungsfiguren dieses Kreises waren. Dem winkte Petrus dann, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem Jesus redet. Ja, also wahrscheinlich hat knifflige Fragen oft erstmal Johannes mit dem Herrn Jesus besprochen und Petrus sagt, komm, frag ihn, wer es ist. Ne? Der lehnte sich nämlich an die Brust Jesu, das ist eine ganz normale Haltung beim Essen. Die Leute haben ja damals gelegen und man lag normalerweise auf dem linken Arm und derjenige, der einem vor der Brust lag, war sozusagen der, wir würden sagen, rechts neben uns am Tisch saß. Also das war der, den man vor der Brust hatte, der an seiner Brust lag. Das hat nichts weiter zu bedeuten, als der beim Essen neben ihm saß, so hätten wir es gesagt. Eine völlig normale Formulierung. Und der Johannes soll nun fragen den Herrn, was denn da nun sei und wer es denn nun wäre. Und Jesus nimmt das auf und sagt in Vers 26, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen und tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Iskariot. Hier haben wir übrigens nochmal eine Spur zum Passamahl, das die Jünger in dieser Situation mit dem Herrn gegessen haben. Ein Passamahl, wahrscheinlich ohne Passalamm. Die Lämmer wurden wohl am Freitag geschlachtet, aber das Lamm war ja unter ihnen in der Person des Herrn Jesus selbst. Und in dieser Formulierung, der den Bissen mit mir eintaucht, hier haben Sie den Ablauf eines klassischen Passamahles in Israel. Gebet, dann der erste Becher Wein, der rumgeht, dann das Essen der bitteren Kräuter, die Bekenntnisfrage an die Kinder, die Erklärung des Passa, das Singen der Psalm 113, 114, dann der zweite Becher Wein, dann das Gebet, dann das Essen von Brot und Lamm und Kräutern, dann nochmal Gebet, dann der dritte Becher Wein, Singen der weiteren Psalmen 115 bis 118, nochmal Gebet, der vierte Becher. Das ist die Liturgie. Und aus dieser Liturgie ist ja auch herausgewachsen unser Abendmahl. Im Rahmen dieser Liturgie, gegen Ende dieser Liturgie, hat Jesus dann das Abendmahl eingesetzt. Und hier haben wir den Punkt wahrscheinlich, der den Bissen mit mir eintaucht. Es ist wahrscheinlich diese Station des Passamahls gemeint. Das Essen von Brot und Lamm und Kräutern, wo man dann so eine Art Dip dann nahm und das Ganze eintauchte. Und diejenigen, die zusammen neben einer Schüssel sahen, haben dann eben auch gemeinsam gewissermaßen in die gleiche Schüssel eingetaucht. So nah lässt Jesus den Judas noch an sich heran, dass sie aus einer Schüssel essen in dieser Situation. Er lässt ihn immer noch dabei. Ist auch geheimnisvoll. Und dann steht hier dieser grauenvolle Satz, und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Der stand ja schon die ganze Zeit unter der Lenkung des Teufels. Darin, dass er den Sohn Gottes verriet und auslieferte. Aber diese Formulierung soll wohl deutlich machen, jetzt nimmt der Satan endgültig Besitz von Judas Herzen. Wir können das nur begrenzt differenzieren und präziser bestimmen, aber etwas in diese Richtung soll hier ausgedrückt werden. Jetzt ist gewissermaßen sozusagen die letzte Tür zugeschlagen. Und jetzt übernimmt der Satan ganz die Regie im Leben des Judas und treibt ihn in den Selbstmord, wie es ja dann geschieht. Und Jesus gibt ihm noch mit auf den Weg, was du tust, das tue bald. Nun muss es geschehen. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, und hier hören Sie wieder den Augenzeugen Johannes, der sich nochmal erinnert und sagt, wie das damals aufgenommen wurde. Es ist wunderbar, immer diese Augenzeugeneinschübe von Johannes. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, also die Kasse, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Es war sicherlich von der Tageszeit her Nacht, aber was Johannes hier schreibt, das meint auch noch eine andere Nacht. Die Nacht der ewigen Verlorenheit. Er geht in die Nacht und er kommt nicht wieder. Und er erhängt sich und sein Körper stürzt dann von diesem Ast, wie Apostelgeschichte schreibt, furchtbar zu Boden, diesen Hügel hinab und reißt auf, dass ihm die Eingeweide heraus spritzen gewissermaßen. Und so finden sie ihn dann. Grauenvoll. Und die Bibel bringt diese Details, um zu zeigen, wie der Gottlose enden kann. Das ist die Situation. Und überlegen Sie mal, was die Jünger in dieser kurzen Zeit alles mithören, miterleben. Es war eine schlimme Zeit, dass sie da überfordert waren menschlich. Und irgendwann Schwierigkeiten hatten, das alles noch richtig zuzuordnen. Wer will ihnen das menschlich verdenken? So, und dann geht Jesus aber noch einen Schritt weiter. Als Judas nun hinausgegangen war, Vers 31, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm, also im Menschensohn, in Jesus, ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich oder bei sich und wird ihn bald verherrlichen. Das ist eine etwas eigentümliche Formulierung, die ich Ihnen nochmal grafisch aufgelöst habe. Also in Vers 31a geht es um Jesus, um den Menschensohn. Jesus sagt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Also jetzt ist gewissermaßen eine weitere Stufe erreicht. Jetzt ist die Sache gelaufen. Jetzt springt die ganze Maschinerie, die dann zur Kreuzigung führen wird, an. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und dann wird über den Vater gesagt, dass im Sohn auch der Vater verherrlicht ist. Nämlich, dass in der Hingabe des Sohnes, so meint Jesus das wohl, in der Hingabe des Sohnes spiegeln sich auch die Wesensmerkmale des Vaters wider. Der Charakter des Vaters offenbart sich in der Hingabe des Sohnes. Und deshalb ist in Jesus auch der Vater verherrlicht. Wird die Liebe, die unendliche, man wagt es kaum zu sagen, Demut Gottes, die Hingabebereitschaft des lebendigen Schöpfers des Himmels und der Erde deutlich, im Leiden seines Sohnes. Christus wird verherrlicht, der Vater wird im Leiden Christi verherrlicht und dann noch dieser Blick auf die Zukunft, Vers 32b, da geht es wieder um Jesus, und der Menschensohn wird bald verherrlicht werden. Da geht es die Vollendung des Kreuzesweges, der dann mündet in die Vollendung der Herrlichkeit, wenn Jesus wieder diese Herrlichkeit zurückbekommt, mit der er an der himmlischen Wirklichkeit teilhat. Also es ist eine ganz dichte Formulierung hier, die aus verschiedenen Blickwinkeln noch einmal diese Verherrlichung im Leiden und durch das Leiden hindurch beschreibt. Und der Vater wird den Sohn bei sich verherrlichen. Das meint, das sich meint an der Stelle wahrscheinlich den Vater. Also dieser letzte Gang, dass wenn der Sohn beim Vater in der himmlischen Herrlichkeit ist, wird das zur endgültigen himmlischen Verherrlichung Christi führen. Es ist eine ganz, ganz dichte Folge von Formulierungen, die dieses eine ausdrücken soll. Es ist ein Weg der Herrlichkeit des sündlosen Sohnes Gottes, der seinen wunderbaren Charakter, seine völlige Demut, seine totale Hingabe an uns dokumentiert und praktiziert in dieser grauenvollen Kreuzigung, die er über sich ergehen ist, um unseretwillen. Und er hat es für uns getan. Das ist hier offensichtlich gemeint. Und dann sehen wir, wie sozusagen von dieser Verherrlichung Jesu schon ein Glanz fällt auch auf seine Gemeinde. Der Herr ist herrlich. Wir sind noch Sünder. Wir haben noch etliche Probleme und Schleifspuren und Runzeln an uns als Christen in dieser Welt. Aber es soll immer mehr ein Glanz der Herrlichkeit unseres Herrn auch auf unsere Zusammenhänge fallen, auf unser Leben als Christus in dieser Welt. Und woran soll diese Herrlichkeit deutlich werden? Jetzt kommen wir zum Schluss und Höhepunkt eigentlich dieses Kapitels. Es soll deutlich werden in der gelebten Liebe der Christen untereinander. Das ist das neue Gebot. Gelebte Liebe. Verstehen Sie, man fragt sich, was hat die Verherrlichung mit der Nächstenliebe zu tun? Aber die Nächstenliebe ist gewissermaßen, oder die Bruderliebe, muss man sagen, ist ein Abglanz der Herrlichkeit des Herrn auf unsere irdischen Verhältnisse. Und dann sagt der Herr Jesus, und jetzt kommen wir mit großen Schritten dem Ziel entgegen, dann sagt der Herr Jesus Christus, ab Vers 33, liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Schauen Sie auch diese liebevolle Formulierung, liebe Kinder, sagt er. Ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und er wird später deutlich machen, da könnt ihr noch nicht hinkommen. Denn er hat ja vorher gesagt, ich werde alle zu mir ziehen. Aber noch nicht. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr euch untereinander liebt. Nicht nach irgendeinem hehren humanistischen Ideal. Nicht nach einer abstrakten ethischen Formel, sondern dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr, wird extra nochmal gesagt, damit auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Natürlich wird die Welt das nicht erkennen in dem Sinne, dass sie es richtig einordnen kann, woher das kommt und warum das kommt, weil ja die Welt blind ist für die Herrlichkeit des Vaters. Aber Jesus will damit sagen, es wird jedermann erkennen, diese Liebe hat eine so spezielle Qualität, dass sie auffällt, dass sie irgendwie nicht übersehen werden kann, dass irgendwie das Anderssein der Christen in ihrem Miteinander nicht verborgen bleiben wird. Irgendwie muss auch der Blindeste sehen, dass die Christen anders sind. So ist es offensichtlich gemeint, auch wenn die nie kapieren, was dahinter steht. So, und jetzt fragen wir uns natürlich, wenn wir das lesen, was ist neu am Gebot der Liebe? Warum sagt der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch? Das ist doch bekannt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte Gebot, das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hat der Herr Jesus doch schon gesagt, steht doch schon im Alten Testament, was ist daran neu? Wollen wir unterscheiden, es gibt in der Bibel verschiedene Liebesgebote. Es gibt das Gebot der Gottesliebe zum Beispiel. Matthäus 22, Vers 37, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Ist aus dem Alten Testament abgeleitet. Dann gibt es das Gebot der Feindesliebe. Nehmen Sie zum Beispiel Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 43 folgende. Matthäus 5, Vers 43 folgende. Feindesliebe, liebet eure Feinde. Tut, da geht es wieder ums Tun. Tut wohl denen, die euch Böses tun. Das heißt, ihr müsst die nicht sympathisch finden, ihr müsst euch nicht freuen, wenn ihr deren Namen hört. Aber bittet Gott, dass er euch die Kraft gibt, denen Gutes zu tun, das an ihnen zu tun, was ihnen hilft. Manchem hilft ja auch, wenn man ihm an seine Schranken weist, aber das ist auch ein gutes Tun. So, die Feindesliebe, die Gottesliebe, die Nächstenliebe. Und dann, und darum geht es Jesus hier, gibt es die Bruderliebe. Also die geschwisterliche Liebe. Sie wissen, Bruderliebe schließt immer alles ein. Steht für das Ganze der Gemeinde, also die Bruderliebe. Und dazu wird wieder und wieder aufgefordert. Ich habe Ihnen auf dem Zettel zur Bedeutung der Bruderliebe etliche Stellen aus den Johannesbriefen, weil er da besonders häufig drüber schreibt, aber auch aus anderen Briefen, Petrus und Paulus folgt. Das ist eine Aufforderung, die immer wieder kommt. Zum Beispiel auch in Galater 6, Vers 10, da müssen Sie unbedingt zu Galater 6, Vers 2 noch Vers 10 hinzufügen, wo gesagt wird, wir sollen jedermann Gutes tun, zu allermeist aber unseren Glaubensgenossen. Die haben ein Prä gegenüber den Nichtchristen. Und wir fragen trotzdem, Herr, was ist daran neu an dieser Liebe der Christen untereinander? Es ist neu daran, dass diese Liebe eingebettet ist in eine neue Ordnung, in einen neuen Bund. Diese neue Familie, die gab es vorher nicht so. Das ist ein völlig neuer Zusammenhang, eine neue Art von Miteinander, eine neue Liebe. Dann, Es gibt einen neuen Maßstab für diese Liebe, ein neuer Standard, nämlich Jesus selbst ist der Maßstab. Er sagt, wie ich euch geliebt habe, mit ganzer Demut, mit ganzer Hingabe, das ist das Maß, das ist der Standard. Jesus selbst, in seiner Selbsthingabe, also ein neuer Maßstab. Diese Liebe ist neu, weil sie aus einer neuen Kraft lebt. Aus der Kraft des Heiligen Geistes, den der Christ durch Jesus Christus bekommt. Eine neue Kraftquelle, aus der wir leben. Und diese Liebe ist auch insofern neu, als sie uns neu von Jesus ins Herz gegeben ist. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen. Also, der Christ ist in einer neuen Weise mit der Liebe Gottes verbunden. Er hat das nur im Glauben, was heißt nur im Glauben, er hat es im Glauben. Das ist nicht einfach per Knopfdruck abrufbar. Das ändert nichts daran, dass wir noch Sünder sind. Aber es ist eine Realität der Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Es ist nicht irgendein Potenzial, was wir in uns hätten, so eine Art anonyme Kraft und die können wir anzapfen. Aber es ist eine Realität, weil die persönliche Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus eine Realität ist, in der wir leben. So, das ist gewissermaßen die Marschorder der neuen messianischen Gemeinschaft, die neue Liebe. Und Jesus sagt so, das ist das neue Gebot, das ist die neue Situation, dass ihr einander liebt nach der Maßgabe, mit der ich euch geliebt habe. Und so oft betonen die Apostel diese besondere Art der Liebe, der Bruderliebe, der Geschwisterliebe. Wenn wir unsere persönliche Situation angucken, wenn wir in unsere Gemeinden sehen, dann sind wir oft glücklich über das, was Gott dort schenkt. Dann wissen wir, dort gibt es eine Gemeinschaft, eine Verbindung, die es nirgendwo auf der ganzen Welt so gibt. Und dafür sind wir dankbar. Und wir freuen uns immer so, wenn jemand hier neu kommt und sagt, ach, was ist das schön bei ihm. Was fühlen wir uns wohl? Wir kommen so gerne und so viele begrüßen uns und wir merken, das ist eine immer wieder ermutigende Erfahrung, für die wir Gott danken. Wir kennen aber auch das andere. Wir kennen auch, wie sehr wir an unsere eigenen Grenzen stoßen. Wir kennen unsere eigene Ungeduld, unsere eigene Gedankenlosigkeit, unseren eigenen Stolz, unseren eigenen Hochmut. Und wissen Sie, in unseren bibeltreuen Kreisen gibt es mit dem Liebesgebot ein Problem. Und zwar gibt es das Problem, lassen Sie mich das ganz offen ansprechen, des doppelten Missbrauchs. Der erste Missbrauch ist der mit dem Liebesgebot gemacht wird, weil man oft die Liebe gegen die Wahrheit ausgespielt hat. Und weil man mit dem Scheinargument der Liebe Irrlehre dulden wollte. Und weil man jemandem, der um der Ehre Christi willen gesagt hat, das ist falsch, das ist gegen den Willen Gottes, Brüder, das geht nicht. Weil man damit Leuten das Maul zu stopfen versucht hat. Unter Hinweis auf die Liebe. Und damit hat man die Liebe zu einer Karikatur gemacht, weil man sie ausgespielt hat gegen die Wahrheit. Das ist der erste Missbrauch. Und nun ist unser Problem, dass weil wir von diesem Missbrauch wissen und weil wir das wahrscheinlich oft selbst im eigenen Leib erfahren haben, wenn wir irgendwo unter Berufung auf die Heilige Schrift auf was hingewiesen haben, wir können es noch so lieb und freundlich und vorsichtig gesagt haben, wenn es eine inhaltliche Gegenposition war, dann war es lieblos. So, ein totaler Missbrauch des Liebesbegriffs, wo die Liebe zur Karikatur wird. Und weil wir das wissen, stehen wir in der Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und das ist dann sozusagen der Missbrauch des Missbrauchs, den wir betreiben. Weil der Liebesbegriff so oft missbraucht wird, sagen wir, kommt, lass das ganze Geschwafel von der Liebe. Das sind ja ohnehin nur die theologischen Dünnbrettbohrer, die sich immer auf die Liebe berufen, weil sie nicht nachdenken wollen und weil sie nicht zur Wahrheit stehen wollen. Und dann missbrauchen wir den Missbrauch, um uns dem Liebesgebot Christi zu entziehen. Das ist unser Problem. Und so sehen Sie, wie gefährdet wir sind durch diesen doppelten Missbrauch. Einmal den Missbrauch des Liebesbegriffs, der die Liebe zur Karikatur macht, und dann durch den Missbrauch des Liebesbegriffs, der die Wahrheit zur Karikatur macht. Weil sie eben nicht mehr die Wahrheit der Bibel ist. Weil sie dann nur noch sozusagen ein kaltes Draufhauen ist, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne, dass der andere unser Herzblut spürt.
dass wir um Christi willen für die Wahrheit kämpfen. Ja, dass wir um Christi willen von Lüge und Wahrheit, von Lehre und Irrlehre sprechen. Das müssen wir tun. Und wir werden an unserem Herrn schuldig, wenn wir es nicht tun. Aber wir stehen dann in der Gefahr, das Liebesgebot Christi gar nicht mehr ernst zu nehmen. So als sei das jesuanische Lyrik. Irgendwo aus Johannes 13. Und wir lassen das nicht mehr gelten als Anspruch unseres Herrn an unser Leben. Und wir beugen uns nicht mehr unter unsere Lieblosigkeit. Und wir sehen überhaupt keinen Handlungsbedarf. Und deswegen brauchen wir diesen Text so dringend, gerade als Leute, die so oft mit einem falschen Liebesbegriff geprügelt worden sind, um uns von Christus zeigen zu lassen, was wirkliche Liebe in seinem Sinne bedeutet. Und das können wir nur bei Jesus lernen. Und bei Jesus hängen Wahrheit und Liebe immer untrennbar zusammen. Das überfordert uns, aber wir wollen ja von unserem Herrn lernen. Und wir wollen uns das wirklich sagen lassen von Johannes 13, Vers 34 und 35, dass der Herr uns geboten hat, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Einander auch zu ertragen, auch das gehört zum Lieben dazu. Einander zu vergeben. Einander mit Geduld und Freundlichkeit zu behandeln. Ohne die Wahrheit aufs Spiel zu setzen, ohne faule Kompromisse zu machen. Das kann uns nur der Herr selbst schenken. Und hier stehen wir in einer ungeheuren Herausforderung, die Liebe zu üben und die Wahrheit nicht einen Millimeter preiszugeben. Das ist der Anspruch Christi. Und wir müssen die Aufforderung, der Wahrheit treu zu bleiben, genauso ernst nehmen, wie die Aufforderung, in der Liebe zu leben. Und da sehen wir, wie sehr wir Christus brauchen und wie viel der Herr noch an uns zu arbeiten hat. Aber darum hat er uns ja sein Wort gegeben. Und dafür ist unverzichtbar Demut. Und die können wir auch nicht machen. Nicht in dem Augenblick, wo wir uns demütig fühlen, sind wir schon wieder hochmütig. Also das ist unser Problem. Das kriegen wir nicht gemacht. Und da können wir immer wirklich Christus nur bitten. Und was schreibt Petrus dann? Der dicke Petrus, ne? In 1. Petrus 5, Vers 5 schreibt er dann, Gott widersteht den Hochfertigen, den Demütigen gibt er Gnade. Da hat er es dann kapiert. Und da war er dann so demütig, dass er sich ans Kreuz schlagen ließ. Und die Überlieferung sagt, das steht nicht in der Bibel, aber es gibt eine Quelle, die könnte stimmen, dass Petrus sich dann am Ende, als er hingerichtet wurde und gekreuzigt wurde, gesagt hat, er wolle mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden, weil es eine viel zu hohe Ehre sei für ihn, in der gleichen Haltung zu sterben wie sein Herr. Das war dann Demut. Das war Petrus. Nachdem Christus lange Jahre an ihm gearbeitet hatte. In der Situation selbst, und jetzt kommen wir zum Schluss, ist Petrus noch überfordert. Nachdem der Herr das gesagt hat, sieht Petrus noch nicht all die Fragen, die wir da sehen, sondern er greift gleich nochmal zurück zu Vers 33. Das mit dem Liebesgebot, das hat er gar nicht zur Kenntnis genommen. Und daran sehen Sie aber, wie sehr er an Christus hängt. Er fragt dann gleich in Vers 36, Herr, wo gehst du hin? Weil ja Jesus in Vers 33 gesagt hat, ich gehe jetzt weg, wo du nicht hinkommen kannst. Und dann kommt es mit dem Liebesgebot und das nimmt Petrus gar nicht zur Kenntnis, weil er immer überlegt, wo geht der Herr hin, wo ich nicht hinkommen kann. Und sobald Jesus den Mund zumacht, macht Petrus ihn wieder auf und sagt, Herr, wo gehst du denn nun hin? Das ist die Situation. Und Jesus antwortet ihm dann, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber er öffnet ihm dann dieses Fenster und sagt, aber du wirst mir später folgen. Und Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortet ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Das Gefallen in Liebe, das Scheitern des Petrus. Und Jesus sagt ihm das. Ich habe mich gefragt, musste der Herr ihm das in dieser Situation denn schon so sagen? Aber Jesus wollte ihn vorbereiten. Es war eine hoch dramatische, ernste Situation. Und Jesus sagt ihm, du wirst fallen, du wirst auch ein Stück weit die Liebe verraten. Aber Jesus hat ihm eben auch das andere gesagt. Später wirst du mir folgen. Und ich habe Ihnen extra noch die Stelle über die erneuerte Liebe mit dazu geschrieben, Johannes 21, Vers 15 bis 23, wo der Herr dann nach der Auferstehung den Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und wie Petrus dann eben am Ende sagt, wirklich in seinem Brief, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann hat er selber diese Demut gewonnen, aus der dann die wirkliche Liebe erwächst. Und es hat sich in seinem Leben bewährt. Jetzt bereitet Jesus ihn schonend auf die Situation vor. Wir kommen zum Schluss. Liebe Mitchristen, man kann sich vorstellen, wie diese Bombe im Jüngerkreis einschlug. Also wirklich, was die armen Kerle in diesen wenigen Tagen alles aushalten mussten, war hart. Man macht sich das nicht so klar. Die Sache mit Judas, die Sache mit Petrus und dann immer dieses so einen Schritt hinter Jesus herhinken und nicht alles ganz verstehen. Es ist ja für uns viel leichter. Wir haben jetzt die Bibel da, wir haben alles, was Paulus geschrieben hat in der Zwischenzeit, was dann der alte Petrus, als er älter war, geschrieben hat. Wir sind in einer so komfortablen Situation, das hatten die alles nicht. Und sie haben sozusagen sich sicherlich manchmal wie auf so einer Achterbahn gefühlt, der Gefühle. Was mussten die alles verkraften? Diese letzte öffentliche Auseinandersetzung in Kapitel 12. Und dann nochmal diese private, aber auch sehr tragische und sehr ernste Zusammenkunft in Kapitel 13. Und umso wichtiger ist, dass das Gespräch weitergeht. Und heute Abend, freue ich mich schon drauf, kommen wir dann zu Kapitel 14. Da werden wir etwas Revolutionäres hören, wie Dr. Soltau schon angekündigt hat. Aber wir werden auch sehen, wie das erste Wort von Johannes 14 sein wird, dass Jesus sagt, und das kann man jetzt erst verstehen, nachdem man Kapitel 13 gelesen hat, euer Herz erschrecke nicht. Also das war wirklich das Wort, das sie danach brauchten. Und das ist auch das Wort, das wir danach brauchten. Deswegen freue ich mich schon auf heute Abend. Aber lassen Sie uns das jetzt nochmal festhalten. Diese herausfordernde Aufforderung Jesu zur Liebe. Und es ist ganz natürlich, dass wir nach allem, was wir gehört haben, sagen, das kann ich nicht. Das wird jeder von uns sagen. Aber es kommt dann darauf an, wie es weitergeht, was wir als nächstes sagen. Ob wir dann sagen, okay, das geht sowieso nicht, brauche ich nicht länger mich drum zu kümmern. Oder ob wir dann die Hände falten und sagen, Herr, wir müssen es zugeben, was wir dir alles schuldig bleiben, an Liebe auch untereinander. Aber wir wollen das ganz ernst nehmen, was du uns hier sagst. Und wir wissen auch, dass du uns das nicht sagst, um uns niederzudrücken. Und darum bitten wir dich, Herr, schenke uns mehr von dieser Praxis der Liebe. Schenke mir mehr Demut in mein stolzes Herz. Und lehre uns immer mehr, nach dem Gebot zu lieben, das du uns nicht nur gegeben hast, sondern dass du uns in Vollkommenheit vorgelebt hast. Du allein kannst das wirken. Du kannst unseren Stolz besiegen, unsere Bitterkeit besiegen, unsere Traurigkeit besiegen, unsere manchmal Verzweifeltheit über uns selbst. Du allein kannst es tun, Herr. Aber schenke es. Und lass immer mehr vom Abglanz deiner Herrlichkeit erkennbar werden an der Liebe in unseren Gemeinden. Amen. Darf ich noch beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns so nahe bist. Dass das nicht fern ist, was damals geschah, auch wenn so viele Jahrhunderte dazwischen liegen, weil du lebendig bist. Weil du uns zur Seite stehst, Herr, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen. Und so bitten wir dich, dass das, was wir in deinem Wort studieren durften heute und auch heute Abend noch weiterlesen werden, Herr, dass das wirklich dazu führt, dass wir dich immer besser kennenlernen und dass wir wachsen in der persönlichen Verbindung zu dir und dass du geehrt wirst dadurch und dass unsere Gemeinden berührt werden von deiner Liebe, Herr, dass du mit deinem Wort durch deinen Heiligen Geist immer mehr Veränderung bewirkst nach deinem Willen und zu deiner Ehre. Wir bitten dich um Vergebung. Um Vergebung, wo Bitterkeit in unserem Herzen war. Oder Oberflächlichkeit. Oder purer Stolz. Und all das, was an Selbstliebe noch an uns quält, Herr, und an uns hängt. Wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger, großzügiger, barmherziger Herr bist, der uns liebt. So segne diesen Tag weiterhin und sei gelobt in alle Ewigkeit. Amen.